Im Jahr 2001 tötete der ehemalige Soldat Amy Mewis einen 43-jährigen Ingenieur auf dessen Wunsch und aß seine Leiche zum Teil auf. Dafür gaben ihm die Medien den Beinamen der Kannibale von Rothenburg. Nachdem das Urteil gegen Mewis 2004 rechtskräftig wurde, begann die künstlerische Aufarbeitung des Geschehens. Die Satirezeitschrift Titanic widmete ihm eine Referenz und einige Lieder und Theaterstücke später war auch ein Spielfilm im Entstehen. Rothenburg hieß der Film, der 2006 unter der Regie von Martin Weiß entstand und in dem Thomas Kretschmer die Hauptrolle spielte. Doch kurz vor der Premiere stoppte das Oberlandesgericht Frankfurt die Aufführung des Films. Nach Ansicht des Gerichts waren die Persönlichkeitsrechte Mewis höher zu schätzen als die künstlerische Aufarbeitung. Am 26. Mai jedoch hob der Bundesgerichtshof das Urteil wieder auf. Jetzt kann der Film in die kommerzielle Vermarktung gehen. Über das Spannungsverhältnis zwischen persönlicher und künstlerischer Freiheit möchte ich jetzt mit dem Kommunikationswissenschaftler Prof. Dr. Friedrich Krotz sprechen. Guten Morgen, Herr Prof. Dr. Krotz.
Schönen guten Morgen.
Herr Prof. Dr. Krotz, die Forschungsschwerpunkte bei Ihnen liegen auf der sozialen Kommunikation. Sollte künstlerische Freiheit vor diesen Persönlichkeitsrechten stehen? Wie sehen Sie das?
Zu solchen Fragen, was Kannibalen und ähnliche schreckliche Dinge angeht, gibt es natürlich keine systematischen wissenschaftlichen Untersuchungen. Von daher kann ich nur als Wissenschaftler sozusagen vor meinem Wissenschaftsverständnis her auf diese Frage antworten. Dazu muss man, glaube ich, drei Sachen sehen, wenn ich das mal ein bisschen ausführen darf. Die eine Sache ist, natürlich haben auch Leute, die rechtskräftig verurteilt sind, Persönlichkeitsrechte, ganz klar. Und die müssen beachtet werden. Das ist aber nur eine von drei Überlegungen. Die zweite ist die künstlerische Freiheit, die Sie ja auch schon angesprochen haben. Natürlich besteht immer die Möglichkeit, dass Themen von Künstlern aufgearbeitet werden und in irgendeiner Form künstlerisch bearbeitet werden. Und das ist auch sehr wichtig. Das ist auch eine Form der Kunst, eine Aufgabe der Kunst. Kunst ist nicht nur Ästhetik, sondern Kunst hat auch viel mit Ethik und mit Auseinandersetzung über die Formen des Zusammenlebens zu tun, in welcher verfremdeten Form auch immer. Und deswegen steht dieses künstlerische Recht sicherlich gegen die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen. Der dritte Aspekt, den man berücksichtigen muss, ist, glaube ich, das, was wir unter dem Thema Öffentlichkeit diskutieren. Öffentlichkeit ist etwas, was für unsere Reform des Zusammenlebens, nämlich für das demokratische Zusammenleben, unumgänglich ist. Demokratie geht nur, wenn es auch möglich ist, über das, was in der Gesellschaft stattfindet, Informationen zu erhalten, erstens, und zweitens auch über diese Geschehnisse in der Gesellschaft auch zu diskutieren und letztlich auch, zumindest nach dem Habermasschen Öffentlichkeitsmodell, auch zu entscheidenden Beurteilungen zu kommen. Ohne das geht es nicht, ohne das können wir noch nicht mal wählen und unsere Informationen sind sowieso immer mehr beschädigt durch die ganze Ökonomisierung, in die wir leben. Von daher ist hier ein drittes Recht, das wichtig ist. Wenn ein Mensch wie dieser sogenannte Kannibale andere Menschen per Internet sucht und diese sich dann von ihm zum Teil bei lebendigem Leib, zum Teil bei als Tote töten lassen und dann aufessen lassen, wenn das, dann ist das auch etwas, was sozusagen in unseren Formen des Zusammenlebens irgendwie diskussionsbedürftig ist. Und von daher haben wir also sozusagen diese drei Aspekte, unter denen man das definieren muss. Und im konkreten Fall muss man letztlich immer abwägen. Was ist vorrangig? Und in welcher Form muss sozusagen das eine Recht zugunsten der anderen Rechte leiden? Da muss man sehen, dass das nicht nur ein Problem des Stärkeren gegen das Schwächere oder so etwas ist, sondern dass es ja auch immer um die Fragen der Form geht, in welcher das ist. Wenn das Thema Kannibalismus in der Gesellschaft auftaucht, dann ist es natürlich aus politischen, demokratischen und Öffentlichkeitsgründen wichtig, das zu diskutieren. Und dann ist es auch wichtig, dass die Künstler dazu Stellung beziehen können, dass sie das überhaupt künstlerisch bearbeiten, dass sie das Thema damit auch zu einem Thema machen und dass sie in dieser Art, wie sie dieses Thema behandeln, auch sozusagen überhaupt das Thema ernst nehmen und der Bevölkerung nahe bringen. Die Frage ist, ob sie das so tun müssen, dass man wirklich sozusagen erkennen kann, wer diese Person ist, die da dargestellt wird. Oder ob man so etwas nicht auch in einer verfremdeteren Form oder durch Verlagerung in eine andere Geschichte, in eine andere Zeit oder in eine andere Kultur oder so etwas behandeln kann. In diesem Fall, und das ist jetzt sozusagen dann meine persönliche Meinung, in diesem Fall finde ich es durchaus angemessen, dass der Film das aufnimmt, dass er es auch aufnimmt in einer Form, die deutlich macht, dass der Staat und die Gesellschaft eben in gewisser Weise auf so etwas reagieren, nämlich einmal strafrechtlich, weil das schon ein sehr weitgehender Prozess ist, gerade in der deutschen Vergangenheit angesiedelt, der Faschismus, der Nationalsozialismus, wir töten Menschen zu irgendwelchen instrumentellen Zwecken. Das hat in Deutschland ja eine Tradition, auch wenn es nicht unbedingt Kannibalismus ist, fallen einem dann doch die Exzesse ein von dem KZ-Lagerführer, der einen Lampenschirm mit Menschenhaut bespannt hat. Und solche Geschichten, sodass man dieses Thema durchaus ernst nehmen muss. Und aus meiner Sicht passt es durchaus, dass das auch an dem konkreten Fall aufgerollt wird und wir uns in irgendeiner Form durchaus damit auseinandersetzen sollten.
Tageszeitungen und Nachrichtenmagazine beschäftigen sich ja auch ungehindert mit Fällen wie zum Beispiel dem Kannibalen von Rothenburg oder auch den Amokläufen immer wieder. Diese müssen sich allerdings nur selten diese Art von Diskussionen stellen, wie sie die künstlerischen Aufarbeitungen dann später tun müssen. Woran machen Sie das fest? Woran liegt das, dass es da immer ein ganz besonderes Diskussionspotenzial gibt?
Naja, die Nachrichten sind ja irgendwie in gewisser Weise unter dem Titel der Pressefreiheit erstmal grundgesetzlich geschützt und genießen dadurch ein gewisses Sonderrecht. Das ist, glaube ich, eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist, die man dabei berücksichtigen muss, dass ein Film ja immer auch ein Unterhaltungselement beinhaltet. Jedenfalls ein Film, der heutzutage in den großen Kinos läuft und Themen behandelt. Und von daher kann man natürlich die Frage stellen, ob das ein Thema ist, das der Unterhaltung dient. Das ist ja auch eine Diskussion, die heutzutage, was die Computerspiele angeht und so etwas, eine Rolle spielen. Aber ansonsten ist Ihre Frage durchaus berechtigt. Künstler werden hier schlechter behandelt als Nachrichtenmacher, wofür es erstmal aus meiner Sicht keinen direkten Grund gibt. Und es ist halt so, dass bestimmte Themen eben immer auch nie und nur als Themen berichtet werden, sondern eben auch als Themen sozusagen funktional eingesetzt werden. Also Computerspiele haben nun mal einen schlechten Ruf in bestimmten politischen Parteien und sollen eben eher diskreditiert werden. Das kann man, glaube ich, so sagen, weil alle empirischen Untersuchungen eben nicht zeigen, dass sie dazu führen, dass die Leute direkt alle anderen erschießen, sondern dass da ganz andere Prozesse eine Rolle spielen. Und von daher werden solche Nachrichten eben auch anders berichtet und finden auch zum Teil eine andere Resonanz in der Bevölkerung als andere Themen. Und in diesem Fall ist das sicher auch so, dass Künstler dann einfach es schwieriger haben, wobei man vielleicht dazu sagen muss, dass sie dann eben, dass Künstler eben auch andere Positionen möglicherweise einnehmen. Nachrichten sind immer ausgesprochen staatstragend, jedenfalls in den offiziellen Rundfunksendern und in den großen Zeitungen und orientieren sich sehr stark an dem, was sozusagen politisch erwünscht ist. Und Künstler können da schon mal neue Aspekte reinbringen, die die Leute provozieren. Das ist ja auch eine Funktion, die die Kunst hat. Und von daher haben es die Künstler etwas schwerer, aber irgendwie gehört das ja vielleicht auch zu ihrer Arbeit dazu, dass sie das mit dem Provozieren tatsächlich auch machen.
Sie haben eben davon gesprochen, dass ein Film immer auch der Unterhaltung dienen muss und der Unterhaltung dient. Würden Sie sagen, dass ein Dokumentarfilm in eine andere Kategorie fällt als der Spielfilm und deswegen auch anders behandelt wird, auch anders sich der öffentlichen Diskussion zu stellen hat?
Ich denke, dass verschiedene Genres durchaus verschiedene Bedeutung für die Wahrnehmung der Leute haben. Ja, ich denke, ein Film, bei dem man im Kino sitzt und Popcorn isst und sozusagen der auch in der typischen Hollywood-Sprache sozusagen darauf angelegt ist, dass er die Zuschauer gefühlsmäßig hineinzieht, die sich mit den Protagonisten in irgendeiner Weise identifizieren und die schon deswegen ja ziemlich häufig dann auch zu Happy Ends führen, damit der Kunde, der im Kino sitzt, dann am Ende auch nicht frustriert das Kino verlässt, sondern glücklich oder so. Also die Kinos, die Filme haben auch gerade heute in einer doch sehr kommerzialisierten Kinolandschaft, wo es nur wenige Kinos gibt, die auch andere Filme zeigen, haben die schon eine bestimmte Funktion, die eben sich aus ihrer kommerziellen Einsetzbarkeit erklärt. Und Dokumentarfilme sind eben anders und sprechen andere Verarbeitungsmechanismen an. Das wird ja am deutlichsten bei den Fernsehveranstaltern, die, wenn sie Dokumentarfilme bringen, die eher in die Nacht hineinpacken. Es muss nicht so sein, ganz klar. Es gibt auch unterhaltsame Dokumentarfilme. Aber Sie müssen sehen, dass in Deutschland zumindest der Begriff der Unterhaltung irgendwie ein schwieriger Begriff ist. Und das hat was mit der Religion zu tun, dem Pietismus, die Streit darüber, den man da geführt hat früher, ob Jesus überhaupt jemals gelacht hat. Und wenn ja, ob das seine Heiligkeit dann angekratzt hat oder so etwas. Und Askese und Arbeit und nicht umsonst gibt es die These von Max Weber, dass der Kapitalismus eine Erfindung ist, die vor allem in der Askese der evangelischen Religion angelegt ist, die letztlich darauf abgezielt hat, sozusagen dann vielleicht durch den Reichtum, den man erwirbt, dann doch irgendwie schon mittelbar in diesem Leben ein Zeichen dafür zu erhalten, dass man dann nach dem Tod wirklich ins Paradies kommt, weil Gott einen, weil man eben jetzt schon so, so fromm lebt, dass man viel Geld verdient und Gott einen unterstützt im Handel. Oder nehmen Sie in manchen Gegenden, auch in den Niederlanden und so, wo es keine Vorhänge an den Fenstern gibt, damit immer alles offen liegt für alle Leute. Also es sind in vielen Formen unseres Lebens sind solche Formen der sozialen Kontrolle angelegt und der Art und Weise, wie man zu sein hat. Und die Kritik am Unterhalten ist, das heißt auch schon unten und irgendwie nicht überhalten, um es mal so zu ironisieren, ist immer da und eigentlich ist das Leben ernst und das Fernsehen sollte viel ernster sein. Solche Haltungen gibt es jedenfalls in der Vergangenheit, gab es die sehr häufig und von daher spielt so etwas sicherlich auch eine Rolle, dass es eben kein Thema ist, wo man, dass man in die Bilderwelt eines Bewegtfilmes bringen sollte. Darüber kann man gelehrte Aufsätze schreiben, aber so etwas spielt möglicherweise auch eine Rolle.
Herr Professor Dr. Friedrich Kotz, eine abschließende Frage. Gibt es eine Möglichkeit, dieses Spannungsverhältnis zwischen diesen Persönlichkeitsrechten und dem Recht auf den freien Kunstbetrieb in irgendeiner Weise zu entspannen oder vielleicht sogar aufzulösen, dieses Spannungsverhältnis?
Ich glaube nicht, dass es das gibt. Ich glaube, dieses Verhältnis ist auch definiert, sozusagen zeitabhängig, abhängig von der Kultur, abhängig vom Thema. Wichtig ist es, dass beide Rechte bestehen und dass wir alle wissen, dass wir beide Rechte auch brauchen und dass wir in jedem Fall eben eine gesellschaftliche Diskussion darüber führen müssen, wo die Grenzen des einen und des anderen sind und uns bei dieser Diskussion oder durch diese Diskussion dann auch sozusagen mit dem Thema überhaupt beschäftigen und uns darüber klar werden, wo sind unsere Grenzen, die Grenzen innerhalb der Gesellschaft zwischen Kunst und privatem Recht auf Privatheit und auch meine eigenen Grenzen und in welche Richtung. Wir müssen auch darauf achten, dass beide Teile sozusagen beide Sichtweisen ihr Recht behalten. Und von daher glaube ich nicht, dass es eine endgültige Lösung gibt, sondern es ist auch wichtig, dass man das als einen Prozess begreift, an dem wir alle immer beteiligt sein müssen.
Sagt Professor Dr. Friedrich Kotz von der Universität Erfurt. Er ist Kommunikationswissenschaftler und sein Schwerpunkt liegt in der sozialen Kommunikation. Herzlichen Dank für das Interview.
Bitteschön.